Der Text ist aus der Hoffnung für alle entnommen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Eure Liebe soll aufrichtig sein, und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen, ja segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringere Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt: Es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ihr Lieben, wie schon gesagt, ist diese Verkündigung heute der erste Teil einer Predigtreihe von 3 Sonntagen. Wir nähern uns heute mal diesem Bibeltext etwas an. Ich bitte um die nächste Folie. Manche von euch wissen ja, dass ich meine Mama verloren habe am 4. Advent, ist sie heimgegangen. Am 8. Januar haben wir sie bestattet in Dresden auf dem Friedhof. Und dann haben wir als Familie eine Menge Trauerkarten bekommen. Kennt ihr vielleicht? Viele waren handgeschrieben, persönlich adressiert. So ein Trauerfall ist ja nicht einfach. Und es ist wirklich erstaunlich, dass manche gute Worte gefunden haben, auch einige von euch. Dass man in so einer Situation, wenn die eigene Mutter stirbt, dann fähig ist, ein paar Sätze zu formulieren und nicht platt zu wirken, sich dem zu stellen. Es ist ein Ausdruck herzlicher Anteilnahme. Und wenn man diese Trauerkarten so liest, dann tut das einem gut. Man spürt, ich bedeute dem Gegenüber etwas. Sie, er fühlt mit, bringt das in Worte, die mich trösten, ein Stück halten sollen. Und mir kam so der Gedanke, ist das nicht eine Art? Können wir so die Bibel lesen? Die Bibel ist ja auch ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Er ist an dich adressiert. Und auch in der Bibel sind Themen behandelt, die nicht immer so leicht zu bearbeiten sind. Von Leid und Tod und Ewigkeit, Schuld, Verletzungen. Und auch in der Bibel findet Gott durch die Menschen, die sie aufgeschrieben haben, liebevolle Worte, manches zu verstehen, einzuordnen und möchte dich trösten, fühlt mit dir und deinem Leben. Kann man nicht so auch die Bibel lesen? Was passiert, wenn jemand die Trauerkarten oder sagen wir mal die Glückwunschkarten, die einem geschrieben sind, nicht liest? Muss sie ja nicht lesen. Ja, man kann ja die Briefe, die an einen persönlich adressiert sind, auch sagen, kein Bock jetzt mit diesen schweren Themen mich da auseinanderzusetzen, ab in die Papiertonne. Was passiert dann? Gar nichts. Man hat es halt nicht gelesen. Man hat die Gefühle, man hat die Anteilnahme, man hat die Sätze des sich Hineinfühlens einfach nicht gelesen. Und man lebt einfach weiter. So ist es doch mit der Bibel auch. Viele Menschen lesen die Bibel nicht mehr. Sie lassen diese liebevollen Worte Gottes nicht auf sich wirken. Sie lassen sie im Schrank verstauben. Sie lesen es einfach nicht. Was passiert? Nichts. Gar nichts. Diese Menschen leben einfach weiter, wie sie eben immer so weiterleben und nehmen diese Anregungen und diese Hinweise gar nicht an. Ich wünschte uns, dass wir die Bibel als einen persönlichen Brief an uns wahrnehmen und dass wir sie lesen und dass wir diese Sätze wirken lassen, zusprechen lassen, uns mitnehmen lassen, auch auf den ein oder anderen komplizierten Gedankengang, damit es mit unserem Leben etwas Gutes machen kann, uns tröstet, ermutigt, ja, auch Weisheit schenkt für manche Entscheidungen. Die nächste Folie bitte. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr jetzt die Claudia habt zugehört, Römer 12. Ich habe ein paar wenige Verse rausgelassen, 4-8. Die machen nochmal einen völlig neuen Gedankengang auf. Ich glaube, das reicht auch, was wir gehört haben. Das kann man ja eh nicht alles fassen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr eure eigene Bibel mitbringen und dann mal aufschlagen, dass wir ein bisschen dranbleiben können. Römer 12. Na toll. Das war ja mal eine Ansage. Was für ein Gruß. Und ich frage dich jetzt, wenn du hier sitzt, wie ging es dir denn, als du den Bibeltext gehört hast? Wenn du zugehört hast. Vielleicht hast du auch überlegt, was es zum Mittag auf dem Tisch gibt oder was du ja nicht vergessen darfst oder was weiß ich, wo deine Gedanken langgeschweift sind. Wenn du zugehört hast, Römer 12, fandest du die Lesung cool? Also links, könnt die Zahlen gar nicht sehen, ich habe bis 1 bis 10 da Zahlen drin. Oder fandst du sie, och nö, heute nicht. Nicht so ein Bibeltext. Wo würdest du dich einordnen? Bist du ein bisschen links, ein bisschen rechts oder in der Mitte? Ich meine das jetzt hier mit den Bibeltexten, nicht politisch. Ja? Wo ordnest du dich ein? Fandst du den Bibeltext cool? Haufen Anregungen, schöne Ansagen, fühle ich mich ordentlich in Hintern getreten, mal endlich mal ordentlich? Oder sagst du, das ist zu viel? Entsteht in dir Freude, wenn du den Bibeltext gehört hast? Oder war das eher Überforderung, Erdrückung? Leute, was für ein Anspruch in Römer 12. Was für eine Herausforderung. Ich habe mal gezählt, 29 Ansagen. 29 Ausrufezeichen. Und die Claudia hat es vorgelesen, nehmen wir mal an, 3 Minuten, dann hast du aller 6 Sekunden eine Ansage gekriegt. Leute, wer will das schon? Wer hält das denn aus? Wollen wir nicht selbst Herr der Lage sein? Wollen wir nicht, dass uns niemand was sagt? Wer lässt sich denn gern was sagen? Wer lässt sich denn gern hier so ein Maschinengewehr an Ansagen verpassen, was er alles tun und lassen soll? Ich weiß nicht, ob er den schönen Satz von Viktor Frankl kennt. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Nochmal zum Mitdenken. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit. Wie lang ist deine Zündschnur? Wenn du irgendwo gereizt wirst, dann hast du eine Möglichkeit, wie reagiere ich darauf, wie antworte ich? Meistens ist dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion ja unheimlich kurz und uns knallt das Hüdel raus, weil wir einfach intuitiv reagieren. Es ist gut, hier mal kurz innezuhalten, den Bibeltext Römer 12 zu lesen, uns den inneren Spielraum zu geben, was es mit uns macht, wie wir darauf reagieren wollen. Wenn wir nämlich einfach emotional zurückschießen, dann sind wir nicht wirklich frei und haben noch viel Raum zur Entwicklung. Die nächste Folie bitte. Ich lese den ersten Vers aus Römer 12. Paulus schreibt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wer sich mit dem Römerbrief schon mal beschäftigt hat, weiß, dass in den ersten 8 Kapiteln Paulus versucht, deutlich zu machen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind, nicht aus dem Tun. Im Kapitel 9 bis 11 beschäftigt sich Paulus mit der Rolle Israels. Auf jeder Missionsreise hat er zuerst die Synagogen besucht und wollte das Volk Israel für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Es ist ihm nicht gelungen und er versucht das zu verarbeiten. Warum nicht? Und dann kommt das Kapitel 12. Das Gesetz hat vielleicht Bedeutung, aber keine Macht. Gesetzesansprüche hat Gott an uns nicht mehr. Alles ist erledigt. Damit beschäftigt sich Paulus in den ersten 8 Kapiteln durch Jesus. Jesus sagt nämlich, ich übernehme für dich alle Konsequenzen. Für deine Fehler, für deine Brüche, für deine Schuld, für deine Sünden. Das, was zwischen dir und Gott steht, das mache ich alles in Ordnung. Das ist das Evangelium. Auf diesem Hintergrund müssen wir die Verse lesen. Alles, was wir tun, ist Antwort auf Gottes Liebe. Und alles, wie wir Christen uns nach außen hin geben und zeigen, ist eine Antwort auf Gottes Liebe. Wir brauchen uns damit nichts verdienen und nichts kaufen und nichts erarbeiten. Ein bisschen Grammatik gefällig. Die nächste Folie bitte. Ich habe es euch schon mal erzählt, dass ich in Deutsch eine Niete war. Und ich habe also bis zum Abitur keine Ahnung gehabt von Grammatik. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt überlebt habe. Ich habe erst im Studium, als ich Latein lernen musste, begriffen, was das alles bedeutet. Ja. Es gibt für die Verben 3 verschiedene Modi. Die Mädels von euch wissen das vielleicht. Es gibt den Imperativ, das ist die Befehlsform. Es gibt den Indikativ, das ist die Wirklichkeitsform. Und es gibt den Konjunktiv, die Möglichkeitsform. Bitte nicht abschalten, das ist jetzt wichtig, ja? Die Möglichkeitsform, den Konjunktiv, das können wir mal beiseite lassen, kommt in unserem Bibeltext nicht vor. Aber der Indikativ, die Wirklichkeitsform, und der Imperativ, nämlich die Befehlsform, die kommen schon in unserem Bibeltext vor. Ich habe die hier mal gegenübergestellt. Der Indikativ ist also das, was Wirklichkeit ist. Das ist einfach so. Er beschreibt, was ist. Wer wir sind zum Beispiel oder wer Gott ist. Daran kann man nicht rütteln, das ist eben einfach so. Er beschreibt das Evangelium, die Gnade. Was schon da ist, steht in unserem Bibeltext. Und es ist der Indikativ und es ist biblisch bezeugt, du bist ein Kind Gottes. Du bist von Gott gewollt. Wenn dir das noch niemand gesagt hat, dann sage ich das heute. Du bist von Gott gewollt. Das ist gesetzt. Egal, ob deine Eltern mit dir zufrieden waren oder nicht, von Gott her bist du ein gewolltes Kind. Du bist geliebt. Das ist ein Indikativ. Das ist gesetzt. Ob du das gerade fühlst oder nicht, tut nichts zur Sache. Du bist geliebt. Wenn dich dein Partner gerade nicht leiden kann oder deine Eltern sich mit dir verstritten haben, das ist völlig Rille. Von Gott her bist du geliebt. Du bist geliebt. Daran ist nichts zu rütteln, zu machen, sich zu erarbeiten, zu erkämpfen. Das steht einfach so. Und du bist wunderbar geschaffen. Haben das ja vorhin auch in der Lobpreiszeit gesungen. Du bist wunderbar geschaffen. Und wenn du heute im Badezimmer vorm Spiegel standest und dachtest, ach du Scheiße, da muss ich was dran machen, dann tut das nichts zur Sache. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist als Frau, als Mann von Gott wunderbar geschaffen. Ich setze noch eins drauf. Du bist ein Gedanke Gottes. Und Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Ob wir das glauben oder nicht, Gott ist Liebe. Ob wir das in jeder Lebenslage so fühlen und spüren, es ist so. Gott ist barmherzig, gerecht und treu. Er ist heilig. Das sind Indikative, die wir nicht verändern können. Die stehen einfach da, das ist die Wirklichkeit. Und dann haben wir dem Text so ein paar Imperative. Ja, das sind die Befehle, was sein soll, wie wir handeln sollen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen, Gesetz und Gehorsam. Aber diese Imperative, die schaffen nicht die Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist schon da, ob wir die Imperative leben oder nicht, ob wir sie umsetzen oder nicht. Die Indikative bleiben. Ob du es tust oder nicht, bleibst du ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Wisst ihr, da unten steht das Wort Beispiel Missio Dei. Vielleicht ist das ein bisschen kompliziert und für die Predigt jetzt auch zu hoch. Wenn wir als Christen missionieren und andere für die Liebe Jesu gewinnen wollen, dann tun wir das nur, weil Gott das schon vorbereitet hat. Gott ist in sich Trinität und er hat schon mit Jesus und dem Heiligen Geist gerungen, wie er die Menschheit mit sich versöhnen kann. Und Gott hat schon alles getan, was einer Evangelisation, einer Mission überhaupt möglich macht. Er ist Mensch geworden. Er hat am Kreuz mit seinem Leben für alles bezahlt, was dich von deinen Mitmenschen trennt, was dich von Gott trennt. Gott hat schon alles eingerichtet, seinen Heiligen Geist geschenkt mit seinen Gaben, dass er Frucht bringt und das Evangelium läuft. Und wenn wir irgendwo evangelistisch, missionarisch unterwegs sind, wenn wir jemanden zu unserem nächsten Glaubenskurs einladen, dann ist das alles schon von Gott vorbereitet und von ihm gewollt. Wir sind da bloß so noch ein paar Mitarbeiter. Alles ist Antwort auf das, was ist. Die nächste Folie bitte. Alles, was wir tun und was Römer 12 nun sagt, ist Antwort auf Gottes Liebe. Das, was ist, das müssen wir nicht erst machen. Das gilt. Römer 12 ist die Antwort auf Gottes Liebe. Es ist die Kraft der Indikative, der die Imperative ermöglicht. Wir sind ja in Deutschland und denken dann praktisch Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Chef und Arbeiter. Ja, ein Chef gibt einen Befehl oder einen Auftrag, der macht Ansage und wir erfüllen das dann, was der Chef, der Arbeitgeber sagt. Aber so ist Gott nicht. Gott ist kein Arbeitgeber. Gott ist keiner, der uns braucht, der alleine nicht zurechtkäme oder die Dinge, die er sich vorgenommen hatte, nicht selber machen könnte. Höre ich die Ansage von Römer 12 wie von einem Arbeitgeber, von einem Befehlsgeber? Sagt denn ein Liebender zu seinem Schatz, so, jetzt habe ich mich für dich so eingesetzt, jetzt verlange ich von dir Folgendes. Jetzt bist du mal dran, jetzt musst du mal was tun. Fragt etwa wirklich ein Liebender, und was habe ich jetzt davon? Echte Liebe, ihr Lieben, ist einseitig vollständig. Ein echter Liebender übt keinen Druck aus. Druck und Liebe passen irgendwie nicht zusammen. Und wenn du in Römer 12 Ansage, Druck und Enge spürst, dann bist du der Liebe Gottes noch nicht begegnet. Wisst ihr von Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten? Geht davon Druck aus? Geht davon Ansage aus? Wackelt da irgendein Zeigefinger? Wenn ich an Weihnachten denke, dass Gott Mensch wird, in einem Stall zur Welt kommt, im Dreck dieser Welt, da geht für mich Liebe und Frieden aus. Und wenn ich Karfreitag ans Kreuz schaue, dass dieser Jesus sein Leben gibt, für mich, sein Blut vergießt, damit ich Frieden mit Gott habe, damit ich ewiges Leben bei Gott habe, da geht für mich kein Druck aus. Da fühle ich mit und Dankbarkeit. Ostern, die Auferstehung Jesu, das leere Grab, der Sieg über den Teufel, über den Tod, das ist Freude. Oder Pfingsten, wenn die Jünger gepredigt haben am Pfingstsonntag, sich 3000 Menschen taufen ließen, der Heilige Geist auf wundersame Weise gewirkt hat, dann ist das eine Party. Dann ist kein Druck und keine Enge. Gott schafft eine Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist, egal wie ich mich verhalte. Luther hat mal gesagt, es ist eine hohe Kunst, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Ich wiederhole mich, Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wer von Gottes Wirklichkeit berührt wird, der ist freigesetzt, der staunt. So wie Luther in seinem Türmerstübchen, als er diese Erkenntnis hat, die ihm Mut gemacht hat, seine Kirche zu verändern und zu sagen, nein, nicht die Gesetze und das Geld und der Ablasshandel. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Versöhnung sind der Schlüssel zum wahren christlichen Glauben. Und diese Erkenntnis hat Luther eine Kraft verliehen, die Kirche von innen zu verändern, die Bibel zu übersetzen und unermüdlich dafür zu kämpfen, dass wir glauben können, was ist. Jesus hat es so zusammengefasst in Johannes 14, Vers 15: Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Erst kommt die Liebe, die Erkenntnis, die Beziehung zu Jesus. Dann fällt das mit der Ansage und dem Leben von alleine. Die Indikative sind von Gott geschenkt. Die kann ich mir nicht erarbeiten. Dein Heil steht nicht in Frage. Glaubst du das? Kannst du das annehmen, dass du ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes bist? Dass du erlöst bist? Dass es im Himmel eine Wohnung für dich gibt? Dass du wunderbar gemacht bist, ein Gedanke Gottes bist? Das steht und fällt nicht mit deinem Tun und Lassen. Das ist ein Indikativ, der ist gesetzt. Es ist die Kraft der Indikative, der die Imperative ermöglichen. Die Frage ist eher, wie kann ich die Indikative verinnerlichen, sodass die Imperative daraus erwachsen und ich mit Liebe und Freude das tue und lebe, was in Römer 12 steht? Meine letzte Folie. Ihr kennt das vielleicht, dass manche Pflanzen nicht gern von oben gegossen werden, sondern dass man die so eine Art wässern muss, dass man die einfach in so ein Wasserbad stellt, dass sie dann das Wasser von unten aufsaugen und oben Grün und Früchte und Blüten bringen. Und so stelle ich mir das vor und ich frage dich heute Morgen, wo kannst du Gottes Liebe und Güte aufnehmen, sodass du pappsatt wirst, und dann Römer 12 mit Freude und Liebe lebst? Was sind die Räume und die Zeiten, in denen du Gottes Liebe spürst, in denen du Gottes Segen aufnimmst, indem du innerlich deine Seele füllst mit all der guten Botschaft, die Gott für dich bereithält, sodass du dann aufstehst und einfach lebst, was Römer 12 schreibt? Ich glaube, das ist unsere Herausforderung als Menschen, dass wir dieses Türmerstübchen, was Luther gefunden hat, suchen. Dass wir diese Erkenntnis für uns suchen, uns Gottes Liebe aussetzen. Manchmal stehen ja Verletzungen im Weg, dass wir nicht wirklich glauben können. Manchmal stehen Verletzungen im Weg, dass wir Gott nicht vertrauen können. Da tut es vielleicht Not, dass man ein Seelsorgegespräch in Anspruch nimmt oder auch sich einer Therapie aussetzt, um innerlich heil zu werden, um glauben zu können, dass auch ich gewollt, geliebt und wertvoll bin. Weil dann diese Indikative, die Gott setzt, auch mein Herz und meine Seele erreichen, dass sie mich durchdringen und mich zu dem Leben befähigen, was sich Gott für uns Christen wünscht. Vielleicht ist es immer wieder nötig, sich Zeiten der Stille zu nehmen, dass wir unter dem ganzen Wust der Nachrichten, der täglichen Herausforderungen und Verantwortungen immer wieder auf den Boden kommen und diese Basics spüren in unserem Herzen, dass wir gewollt und geliebt sind und dass das, was uns Menschen antun, nicht immer die Wahrheit ist, die Gott zu uns denkt, fühlt und empfindet. Vielleicht ist es der Gottesdienst, in dem du Gottes Segen spürst, das heilige Abendmahl, das dich innerlich berührt, eine Segnung, der du dich aussetzt und wo Gott dein Herz wieder füllt. Ich wünsche dir, dass du immer wieder Räume und Möglichkeiten findest, die Indikative Gottes aufzusaugen, um dann fähig zu werden, das zu leben, was uns Römer 12 in den Schoß legt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.